Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Genau mein Agil Podcast bzw. neuen Podcast-Folge und ich freue mich, jemanden zu Gast zu haben, der schon mal da war, aber heute natürlich mit einem neuen, spannenden Thema da ist. Von daher herzlich willkommen, Mario, dass du heute wieder da bist, zur frühen Stunde heute mal. Und vielleicht möchtest du, auch wenn du schon mal im Podcast da warst, noch kurz 3 Sätze zu dir verlieren und dann sprechen wir einfach mal drüber, was wir in der nächsten halben Stunde an Thema haben.
Ja, danke erstmal für die Einladung zu dem Podcast und die Möglichkeit, über dieses spannende Thema mit euch zu sprechen. Mein Name ist Mario-André Brückner, bin seit mittlerweile 18 Jahren im Projektbusiness unterwegs. Ursprünglich bin ich aus der Wirtschaftsprüfung, Auditing kommend, Finanzrechnung. Das heißt, ich spreche Zahlen, ich kann Messbarkeit.
Ob ich die verstehe?
Weiß ich nicht. Also es hilft in den Themen, wo wir unterwegs sind, zum Thema Messbarkeit und dergleichen, nochmal dann auch die Sprache zu sprechen von Finanzen, von Auswirkungen und dergleichen. Weil wir machen das ja nicht des Spaßes wegen, sondern soll ja auch irgendwo nachher einen Impact haben auf das Unternehmen, auf die Organisation. Ja, ansonsten bin ich thematisch bis 2010 eigentlich in diesem Thema unterwegs gewesen. Von da an etwas neuere, andere Themen, Innovationsthemen, Agilität-Themen. Im agilen Umfeld, das ist ja riesig, bin ich ursprünglich gestartet im Strategie- und Portfolio-Management. Also sprich, wie kann ich eigentlich eine Strategie verbinden mit der Umsetzung? Da habe ich ja auch Konzepte früher entwickelt zur Living Strategy, die mittlerweile auch bei einigen Firmen im Einsatz ist und halt Transformation. Also sprich, du hast ja manchmal Less oder Safe oder Nexus und die sagen halt Nordstern, das ist eine Orientierung, in die Richtung können wir gehen, aber nicht, wie man gehen kann. Also dieser Prozess, dass ich im Endeffekt sage, ich weiß, ich möchte Lean und agiler werden aus bestimmten Gründen, wenn es Sinn macht. Und dann, wie bewege ich mich dahin? Der Agilist sagt dann immer, ich experimentiere. Ja.
Ende. Ja.
Und wie sieht das in der Realität A aus und B, wenn man sich so einen Konzern anguckt, wie so ein riesen Automotive oder ein Kommunikationsanbieter.
Dienstleister
mit zigtausend Mitarbeitern, da ist mit Experimentieren immer schwierig und da habe ich ja mit der Living Transformation den Prozess aufgesetzt, ein Framework geschaffen, der das auch sehr erfolgreich ist. Ich war die Woche bei dem 6. Anwender oder bei der Organisation, die das anwenden, habe das Planning mit begleitet und ja, das ist so ein bisschen thematisch, ne?
Vielleicht dazu, ja? Bevor du weitermachst, wer dazu mehr Infos will, das ist der erste Podcast, den ich mit Mario aufgenommen habe. Ich kenne die Folge nicht genau, aber da könnt ihr nochmal reinhören. Die Werbung können wir schon noch machen.
Genau, und so ein Crosslink, ne? Ja, das ist nicht schlecht. Was war das denn? Das ist aber auch schon 1-2 Jahre, glaube ich, her, ne?
Ja, ich hätte jetzt auf 1,5 getippt. Ich muss es im Nachhinein nachschauen.
Ja, alles klar. Können wir ja verlinken eventuell.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Cool. Ja, genau. Also die Living Transformation ist sozusagen mein Steckenpferd der letzten Jahre gewesen und mittlerweile auch von anderen Beratern und Coaches im Einsatz. Das freut mich, weil es hilft halt, den Wandel aus innen heraus wirklich nachhaltig zu treiben. Ja, und die Ideen, die ich so hatte über die Jahre, habe ich auch in Bücher gepackt. Also es ist ein Hobby von mir, wenn ich zu komme, dann ein Buch zu schreiben. Das letzte war halt tatsächlich über die Transformation. Bin als Speaker unterwegs, auch das Thema, was wir heute haben, bin ich als Speaker, und letztes Mal war ich, glaube ich, auf der Production System in Stuttgart, sehr ingenieurorientierte Konferenz gewesen, coole Konferenz und berichte da sozusagen dann in Vorträgen über die Themen, über die Hintergründe, über Praxiserfahrungen und dergleichen. Ja, und Geld verdienen tue ich halt ähnlich wie du als Lean-Ender.
Gar nicht.
Gar nicht. Ja, das Schöne ist ja, wir haben ja eigentlich das Hobby zum Beruf gemacht. Also ich muss sagen, für mich fühlt sich gar nicht mehr so an wie Arbeit und dementsprechend, ich mache das super gerne. Gerade wenn man auch diese Änderungen sieht, die dann nachher eine Auswirkung haben und die Leute sagen, hey, ist cooler geworden, ja, oder ich kann besser arbeiten oder dergleichen. Ja, ansonsten, wie gesagt, komme ich aus Düsseldorf, habe 2 Kids, eine Frau, einen Hund, einen Labrador und genau, also mein Leben ist gut voll, also ich kann mich nicht beschweren. Langeweile kommt nicht auf.
Kann ich mir gut vorstellen. Und trotzdem kommst du immer wieder zu neuen, spannenden Themen, zu denen wir Podcast-Folgen machen können. Was heißt trotzdem? Eigentlich ist es trotzdem ja falsch, weil genau durch die Arbeit kommst du ja dahin. Also von daher.
Genau, also all die Dinge, die mich so ein bisschen begleitet haben, also von Portfolio-Management über Transformation als Strategie, Living Strategy, kamen wirklich aus der Praxis. Ne? Also beispielsweise die Strategy war damals beim Utility, beim Stromproduzenten, Verteiler und Verkäufer. Da haben wir das damals entwickelt aus der Praxis, nicht weil wir was entwickeln wollen, sondern das hat sich einfach so ergeben.
Hat halt den Need gebraucht. Also der Need war da und dann, ja. Und wie kam es zu dem Need über die Thematik, über die wir heute sprechen wollen? So ein bisschen verrät das ja unten schon den Disclaimer, merke ich jetzt gerade, aber gut.
Was hast du denn als Disclaimer drin?
Das verrate ich dir noch nicht. Dann musst du doch irgendwie erzählen, wie du hinkamst.
Ach so, okay, ja gut. Ja, also wir haben das Thema ja Hardware und im Softwarebereich haben wir ja die agile Methoden, da wo es sinnvoll ist, ne? Also Beispiel in komplexen Sachverhalten. Und da macht es Sinn. Übrigens, ich bin Freund davon, das sehr differenziert zu sehen. Ich glaube, dass und ich rede jetzt nur von der Projektmanagement-Methode oder Projektmethode, ne? Nicht jetzt die anderen drei Dimensionen der Agilität. Ich glaube, da ist es halt auch sinnvoll, auch im Softwarebereich immer zu schauen, ist es ein neues Thema, ist es ein Thema, wo ich die Lösung genau weiß oder nicht, verändert sich das Marktumfeld und dergleichen. Und wenn ich wirklich eine Umgebung habe, wo ich genau das weiß, was ich mache, 1:1, ja, das Marktumfeld verändert sich nicht und ich weiß halt auch, also die Schritte sind absolut klar, dann brauche ich nicht iterativ vorgehen. Ne? Also dann kann ich auch wirklich im V-Modell oder im Wasserfallmodell vorgehen. Ich glaube, in einem Projektgeschäft, auch im Softwarebereich, sollte man das dediziert gehen. Die anderen Dimensionen, also sprich Strategie, Portfolioarbeit, Prozesse, Organisationsstrukturen und Unternehmens- und Führungskultur, da macht Agilität, glaube ich, immer Sinn. Aber im Projektbereich.
Projektumfeld, ja.
Genau, muss man, also es ist nicht die Silberbullet oder die Antwort auf alles 42, sondern man muss es halt wie alles, man muss halt beim Werkzeugkasten genau drauf gucken, ach, was habe ich denn da und das daneben. Ich hatte beispielsweise so ein Migrationsprojekt, ne, von einer Plattform auf die nächste Plattform, ne, und alles bleibt gleich und die Plattform ist wirklich durchgehend technologisch bekannt, safe, dann kann man auch wirklich, braucht man nicht unbedingt da so ein Scrum-Team draufsetzen. Kann man machen, ne, aber es ist nicht unbedingt zwingend. Ne?
Also, und die Mehrwerte von Agilität oder der agilen Methode, finde ich, kommen da nicht so zum Tragen. Wobei ich es immer spannend finde, aber wir schweifen jetzt wirklich ab vom Thema, wenn du sagst, naja, Migration von A nach B, wie häufig habe ich schon erlebt, so, ja, wir wollen genau die gleiche Software haben, es soll nur auf neuen Technologien oder sonst was bauen. Ja, okay, dann bauen wir es genauso. Ja, nee, aber das wollen wir anders und da wollen wir und hier und da und dann so, ja, okay, warte mal, dann ist es nicht mehr das Gleiche als das, was du eigentlich gerne aktuell schon hast. Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber
und dann auch die Aussage, die ich eben als Annahme getroffen habe, dass man sagt, man kennt die Technologie. Ich habe das in so vielen Unternehmen, ich erinnere mich vor 7, 8 Jahren, da kam so S4 HANA um die Ecke, also hat ja unter der Datenbank und dann Prozesse und dann, also es waren, gibt ja 50 Shades of Grey auf unterschiedlichen S4HANA, aber ich meine jetzt rein datenbanktechnisch. Und dann kamen die ersten Berater und sagten, ja, das ist easy peasy, ja, lemon squeezy, das geht so durch, fluppt durch, das ist einfach nur Datenbank austauschen und dann ist es da, wir kennen die Technologie, ne. Und was war? Ja, es wird auf jeden Fall nachher ein agiles Projekt, das kann ich sagen dazu und wir haben uns dann in Sprints nach einer leidvollen Bauchlandung in Sprints dann vorgerobbt, kann man sich das vorstellen.
Man muss eine Sache noch ergänzen, das ja. Muss ich noch reinbringen, es wurde sinnvollerweise ein agiles Projekt, weil,
ja.
Also der Begriff ist noch wichtig, weil ey, nur ein agiles Projekt macht es noch nicht zum sinnvollen agilen Projekt, aber gut, okay. Jetzt zurück also, zum Thema.
Genau, also es absolut. Und das hat das Ding übrigens dann auch gerettet, ne, in Anführungszeichen, weil man dann halt einfach realistische Ziele hatte, Lernerfahrung hatte, die halt wirklich embedded, also wirklich berücksichtigt hat. Und genau, und deswegen gibt es heute übrigens auch, ist meine These, so viele S4HANA-Projekte eben mit der Kombination in agiler Arbeitsweise. Ich habe jetzt mich mit einem Kollegen ausgetauscht, der hat mit dem Scaled Agile Framework Safe große HANA-Umsetzung recht erfolgreich gemacht. Und ja, also ich glaube, die Lernerfahrung sind wir dann die letzten Jahre durch. So, und mit Lernerfahrung zu sprechen. Also wir wissen ja, dass agile Vorgehensweise halt sehr starke Vorteile hat. Also nicht nur in der Produktlieferung, nicht nur in dem Ranrobben an ein Ergebnis, was ich nicht genau kenne, aber mich nicht denen erschließen möchte, sondern halt auch in anderen Bereichen. So, und irgendwann kommt dann jemand um die Ecke und macht, hör mal, wie sieht's denn aus? Kann ich auch hardwaretechnisch entwickeln?
Agil.
So. Da sagt der Agilist als Reflex, klar, geht. Ne?
Stopp, meistens kommt aber schon noch ein Aber, oder?
Ja, wir versuchen ja immer aber so notorisch zu vermeiden. Ne? Also der Agilist würde dann richtig ausgebildet ja und sagen, ne? Aber was eigentlich ein Aber übersetzt ist, bei vielen, nicht bei allen. Also genau. Und ich fand dieses Thema spannend, aber habe das eine ganze Zeit lang, gerade am Anfang so um die 2010er und weiter, eher so von außen betrachtet. Ne? So geschaut, ja, lass mal, man hat ja genügend mit anderen Dingen zu tun. Ne? Und wenn man das jetzt mal in den Lernkurven sieht, muss man sagen, sind wir heute, nicht 2010 oder 15, sondern heute, da im Hardware-Umfeld, wo wir 2000 in dem Software-Umfeld waren mit Agilität. Also maximal am Anfang. Deswegen, ich hatte das jahrelang und irgendwann konnte ich es nicht mehr vermeiden, weil dann halt irgendein Kunde dann auch gefragt hatte, also mehrere nacheinander zum Glück, wie würdest du denn da rangehen? Und guck mal, ich war bei einem Automotive unterwegs, die sind sehr, sehr agil, aber die haben dafür andere Herausforderungen gehabt und da konnte ich halt viel lernen und auch viel mir im Endeffekt Learning Diamonds mitnehmen, also Lerndiamanten mitnehmen, weil man kann ja nicht kopieren einfach, ne, aber Dinge
beobachten.
Und die hatten die Herausforderung, dass die Fabriken sehr individuell waren, sehr agil waren, aber kaum voneinander gelernt haben. Ne? Da hat dann China ähnlich gemacht wie weiß ich nicht, Texas zum Beispiel. Und die haben jeder für sich die Welt erfunden. Aber wie stellst du sozusagen das Lernen unter diesen Fabriken her? Ne? Und mit diesen Themen kam er damals da rein. Spannende Zeit, immer noch sehr spannend, weil es gibt, glaube ich, noch nicht so viele Praxisbeispiele. Und deswegen vergleiche ich das ein bisschen wie die Software um die 2000er Jahre. Da hatten wir, wenn wir uns daran erinnern, damals noch Google, heute ist es Alphabet, Amazon, die damit angefangen hatten.
Also die Großen, wenn du so willst, die Großen und Vorreiter im IT-Umfeld vielleicht.
Ja, damals noch gar nicht so groß. Ne? Also muss man jetzt mal auch sagen. Also,
ja. Ne, damals aber das ist ein gutes Bild, die jetzt Großen. Ja. Kann man sich ja überlegen, ob das damit zusammenhängt, dass sie 2000 quasi mit sowas gestartet sind.
Also ich glaube, dass es nicht das Einzige ist, ne? Weil da sind auch, glaube ich, massig gescheitert, die agil arbeiten und die wir gar nicht mehr kennen. Ne? Aber das ist schon, da sieht man schon Muster, glaube ich. Oder man sieht definitiv ein Muster, dass die Arbeitsweise stark auch bei den Großen jetzt wieder vertreten ist, die agile Arbeitsweise. Wobei, man muss da auch einen kleinen Disclaimer ranmachen, das, was wir jetzt kennen als Frameworks, wie Safe oder dergleichen, oder Lex, oder Nexus, sind da nicht so vertreten. Ich selber durfte mal eine Zeit lang bei Google oder Alphabet etwas näher reinschauen. Die haben ihre eigenen Dinge entwickelt. Ne? Auch hier bei uns, die beispielsweise Zalando, die haben ihre eigene Definition, ihre eigene Arbeitsweise in Agilität und passen das auch ständig an. Das heißt, das sind jetzt nicht die klassischen Frameworks, sondern die haben ihren eigenen Weg seit 2000 gefunden und sehr erfolgreich, glaube ich. Und ein Teil davon war sicher auch die Methodik und die Konsequenz. Nämlich nicht nur die Agilität in oder agile Arbeitsweise und Denkweise und dergleichen in der Produktion, Umsetzung zu umsetzen, sondern auch in den anderen Dimensionen, also die Org-Strukturen entsprechend zu formen, dass sie halt reagieren können, ne? Dass sie halt nicht eine Strukturierung nach der nächsten Restrukturierung und so weiter oder auch die Art und Weise, wie Mitarbeitende gesehen werden und geführt werden, beziehungsweise was Führung ist. Deswegen ist, glaube ich, wenn man das jetzt vergleicht mit den 2000er Jahren, ist wichtig, dass man unterscheidet, die Delivery-Motor ist eine Sache und der andere ist halt auch noch, wie das Gesamtunternehmen aufgebaut ist. Ich finde, diese systemische Sichtweise darauf vergisst man häufig. Naja, und die Hardware ist halt, wie gesagt, am Anfang Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was sind da so typische Projekte oder Firmen, die Hardware und agil machen, die in der Presse sind, jetzt noch nicht mal von Insights gesprochen. Was fällt dir da ein? Was meinst du? Jetzt drehen wir das Podcast um.
Ich bin es nicht gewohnt, Gegenfragen gestellt zu bekommen. Nein, also grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, ich meine, eine Firma, die mir da wahrscheinlich einfallen würde, auch Automotive, wäre jetzt Tesla. Mhm. Weil ich würde erwarten, dass die agil arbeiten. Wobei da ist dann auch die Frage, wie viel sind die Hardware-Produzent und wie viel sind die Software-Produzent? Weil irgendwie, glaube ich, wird auch Automotive immer mehr zu einer Software-Branche, auch wenn die natürlich noch Eisen biegen und Autos produzieren, keine Frage. Ansonsten, glaube ich, gibt es da aber zum Beispiel auch einige Zulieferer, die wirklich sich nur in der Automobilbranche sich um Hardware kümmern. Also wenn ich jetzt die Großen jetzt irgendwie Bosch oder Siemens oder sowas quasi nehmen müsste, die mit Sicherheit quasi da unterwegs sind, also im Hardware-Bereich, wie weit die bezüglich Agilität sind, will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil das weiß ich einfach nicht. Aber das wären jetzt quasi als die großen Deutschen, die mir einfallen würden. Wahrscheinlich hast du noch zig andere Beispiele, nachdem du da tiefer drin bist.
Also für die du gerade genannt hast, kann ich bestätigen, dass sie sich mit diesem Thema intensiv auch auseinandersetzen. Allerdings kann man, glaube ich, gar nicht pauschal sagen, so ein zum Beispiel Bosch macht das und das oder so eine Siemens macht das und das.
Ist viel zu groß dafür, ja.
Viel zu groß und die haben halt auch sehr unterschiedliche Ansätze, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen großen Telekommunikationsanbieter nehme aus Bonn, der je nachdem welchen Bereich man da nimmt, hat er unterschiedliche Vorgehensweisen oder auch Frameworks, die er da unterstützt. Aber richtig, also die Firmen, die du gerade angesprochen hast, ich würde jetzt nochmal eins, war gerade noch in der Presse hinzufügen, gerne SpaceX. Was ganz anderes sozusagen machen als Automotive, aber auch sehr viel mit Stahl und sehr viel mit Hardware. Und was uns da einfällt, ist, die sind auch noch nicht reif in der Vorgehensweise. Sie lernen noch massiv, auch wie sie arbeiten und dergleichen. Und das führt mich so ein bisschen dazu, warum ist denn Hardware überhaupt so problematisch? Also warum ist dieser Reflex, dass man sagt, agil und Hardware passt nicht so zusammen oder wird schwierig. Und warum strugglen selbst so große Firmen und warum sind wir in der Lernkurve halt gerade jetzt, da wo die Software 2000 war? Und da habe ich so ein paar Dinge mal zur Diskussion mitgebracht, ne? Und das eine ist natürlich die geringe Modularität. Das heißt, im Hardware-Bereich kann ich halt Module oder dergleichen wesentlich schwieriger schneiden und auch extrahieren oder auch benennen. Und wenn wir gleich ich habe ja 10 Lifehacks insgesamt rausgearbeitet. Ich glaube, das war der Untertitel von dem Podcast, war es nicht so?
Ja, ja. Ja,
alles klar. So, jetzt habe ich es erschlossen.
Passt schon.
Diese Herausforderungen, die ich jetzt genannt oder nennen werde, ne, daraus hab ich da halt diese Lifehacks beobachtet. Also die sind auch gar nicht originär von mir, dass der Mario sich hinsetzt und sagt, guck mal, das sind die. Sondern die sind einfach beobachtet, wie Firmen recht erfolgreich auf diese Herausforderungen reagiert haben. Ne? Und Spoiler-Alarm, wenn du die 10 Hacks machst, ne, das ist kein Kochrezept, dann funktioniert es immer noch nicht. Oder es kann funktionieren. Das heißt, es wird halt nur, das sind Dinge, die diese Lifehacks, wo man sich das mal anschauen sollte und überlegen sollte, was ist meine Lösung in diesem Bereich dafür.
Aber also grundsätzlich geht es ja darum, dass du sagst, das sind schon Probleme, die du ganz häufig gesehen hast, die andere Firmen in dem Umfeld Hardware-Entwicklung schon hatten. Also seid euch bewusst, liebe Leute, die mit Hardware zu tun haben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei euch auch auftreten, ist sehr groß. Von daher, wenn ihr euch vorher schon Gedanken macht, habt ihr nachher nicht die Probleme. So in die Richtung geht es ja, oder?
Genau, deswegen hatten wir den Podcast ja auch zweigeteilt. Ne? Das eine so ein bisschen die Herausforderungen, dann nachher gehen wir auch in die Lifehacks sicher rein und picken uns zwei, drei raus. Alle gibt es dann nachher bei der Speech. Nein, aber lass uns nochmal bei den Herausforderungen bleiben. Eine Sache ist auch ganz offensichtlich und das führt zu Schmerzen, längere Designzyklen. Ne? Also wenn ich so ein Hardware-Teil oder Prototype-Modul entwickle, dann habe ich eine ganz andere Laufzeit, bis sowas irgendwo testbar ist. Klar, jetzt kann man sagen, ja, wir haben bestimmte CAD-Modelle, 3D-Modelle, das hilft. Das verbessert die Situation, das lindert den Schmerz oder auch wenn man Prototyping macht, ne, mit 3D-Druckern und dergleichen. Gibt ja aber auch mittlerweile 3D-Drucker nicht nur als Plastik, also das, was wir uns jetzt vorstellen von Konrad oder dergleichen, ne, sondern 3D-Drucker auch mit anderen Materialien, die dann halt auch industriell einsetzbar sind. Mhm. Das lindert das Problem, aber lange Designzyklen bleiben nun mal im Vergleich jetzt zur Software. Ja. Dann hast du starke funktionale Interdependenzen, Abhängigkeiten zwischen den Modulen. Noch stärker als im IT-Bereich oder im Digitalbereich. Ne? Dann hast du auch offensichtlich, du hast krasse Herausforderungen, du kannst nicht mal eben Refactoring machen. Ja, du kannst nicht, wenn ich hier zum Beispiel, ich fahre ja auch einen Wagen, der sehr digital, ich sag mal gut, dasteht. Wenn da irgendwas nicht funktioniert, beispielsweise bei mir ist die Ladeklappe, wenn ich E-Mobil lade, ging die eine Zeit lang wieder immer zu. Ja, ist halt eine doofe Sache, wenn ich laden möchte. Und dann konnten die das über ein Refactoring der Software mal eben hochspulen over the air und dann was gelöst.
Was da?
Das hat der Bereich halt nicht. Ne? Und wenn man Refactoring machen kann im Hardware-Bereich, dann muss ich auch die Fabrik darauf ausbauen. Da komme ich dann bei den Lifehacks nochmal zu. Also wir reden hier, wenn wir über Hardware sprechen, sprechen wir nicht nur über Produktdesign oder Produktentwicklung, sondern auch immer die Produktionsumgebung dazu. Das heißt, im Hardware-Bereich, wenn ich Agilität nutzen werde, das ist so ein bisschen Voraussicht, muss ich beides schauen, Produktion und das Produkt selber. Dann haben wir natürlich...
Darf ich noch eine kurze Rückfrage stellen? Weil was mich jetzt an der Stelle interessiert, vielleicht sehe ich das auch anders als du, aber über ein Refactoring bedeutet für mich ja in dem Moment nicht, dass du eine neue Klappe bekommen hast, sondern dass quasi die Software geändert wurde. An der Hardware wurde ja potenziell nichts geändert, die Hardware ist gleich geblieben, aber es geht also in dem Moment eigentlich weniger um die Hardware, sondern um die Hardware-Software-Interaktion, nur um das quasi nochmal richtig zu verstehen, oder?
Bei meinem Beispiel jetzt da und ja, aber die Herausforderung im Hardware-Bereich ohne jetzt die Software ist halt, du hast halt quasi faktisch kaum Refactor-Möglichkeiten. Du hast welche
im Beispiel. Okay, ja, da bin ich bei dir.
Du könntest Teile austauschen und jetzt kommt noch ein dritter Aspekt hinzu. Produkt war der eine, Fabrikproduktion der zweite und jetzt kommt der After-Sales und das Maintenance, also
Betrieb,
die Werkstätten. Und so und auch da ist im Hardware-Bereich kann man, das sind Lösungsmöglichkeiten, da reinzugehen, dass man sagt, okay, bestimmte Bereiche kann ich halt einfach austauschen, modularer gestalten. Ne? Ich weiß nicht, aber jetzt gehen wir schon in die Lösung rein. Lass uns mal nochmal bei den
Herausforderungen. Tut mir leid.
Nee, kein Ding. Wir sind ja, es ist ja so eine typische Sache, dass wir immer schon im Lösungshorizont sind, wobei wir das Problem noch gar nicht umfassend gesehen haben. Ne? Aber gut, dann hast du im Hardware-Bereich richtig krassen Spezialisierungsbedarf. Ne? Also wenn man im Softwarebereich ist und man hat eine Programmiersprache und da kommt eine neue oder eine angepasste oder man hat einen Wechsel, dann fällt es den Mitarbeitenden eher leichter, wenn sie eine schon mal gelernt haben, wirklich in die andere reinzugehen oder auch die Art, wie man codet. Ne? Oder das verändert sich ja auch, je nachdem wie gerade, da kann man schöne Diskussionen führen. So, man beobachtet das Mitarbeiter, das ganz gut hinbekommen, wenn ein intrinsisches Interesse da ist und dergleichen. So, im Hardware-Bereich ist halt was ganz anderes. Wenn ich da spezialisiert bin für, weiß ich nicht, Stoßfänger, ja, und das, der Stoßfänger selber besteht ja aus zig Teilen, sondern dann auch nur auf die Sensorik da vorne. Und selbst so ein blöder Parksensor, ne, da ist so viel Tiefenwissen drin und da gibt es auch so viel unterschiedliche Konfigurationen, dass selbst in einer großen Automotive-Gruppe unterschiedliche Marken, unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Sensoriken haben. Ne? Das heißt, die Leute sind sehr tief ausgebildet und bis ich da jemanden habe, der zum Beispiel auch das Thema Safety, ja, und dann was für eine Safety, also im Wagen gibt es ja unterschiedlichste, ne? von den Strängen her, von den Elektrosträngen her bis hin zu Stahl. Das ist ein Spezialisierungsgrad, da kann ich nicht mal eben, oder es ist schwer, Mitarbeiter Peter nehmen und sagen, oh, hast du eben Reifen gemacht?
Mach mal.
Ja. Mach halt Stoßfänger, ne? Ne, hier und los. Das ist schwierig. Ne? Dann haben wir von den Neufunktionalitäten ist es so, dass es unheimlich lange braucht. Es ist nicht so, dass man sagt, beispielsweise, ich habe für ein Brillenunternehmen mal so eine Entwicklung gemacht von Apps. Da sind wir in den Brillenladen reingegangen, haben da ein Team hingestellt und die haben dann interagiert mit der Zielgruppe. Die Zielgruppe war Brillenträger über 60. Ne? Die kriegst du nicht mal eben so zum Testen, ne? Da musst du schon zu denen hingehen und ja. Im Laden. Und das war, da war eine neue Funktion, mal eben in 2-3 Wochen fertig.
Weil halt App-Entwicklung quasi, also Software. Halt ja.
Genau, oder Software. Wobei App und also Software ist ja nicht alles immer gleich. App, ne, das ist mir schon klar.
Ja,
also,
ja.
Ja, Frage versus App ist unterschiedliche Kampfklassen, glaube ich. Aber richtig, eine neue Funktionalität ist halt extrem schwierig. Ne? Alleine, wenn man neues Türgriff-Design machen möchte. Ne? Das zu entwerfen und dann auch mit den Partnern abzustimmen, neue Funktionalitäten, ist extrem schwierig. Du musst dir vorstellen, im Automotive-Bereich haben wir ja auch eine starke Spezialisierung und dann halt auch andere Firmen, die das herstellen, beispielsweise Schlösser, die Firma Huf, ja, hier in Fairbaut bei mir um die Ecke, die macht die Großteil der Schlösser für die Automotive. Wenn da Innovationen, neue Funktionen kommen, dann muss das gleich mit 3 oder 4 Firmen abgestimmt werden und vorangetrieben werden. Und das dann auch noch distributed, das heißt nicht vor Ort, ne, ist halt sehr, sehr, sehr schwierig, wenn ich das über Vertragswesen löse. Also das im Hardware-Bereich neue Funktionen ist schwierig. Ne? Dann, wenn ich was ändern möchte, Cost of Change sind halt extrem hoch. Warst du schon mal in so einer Automotive-Fabrik?
Ja.
Und, so, und dann siehst du ja zum Beispiel das Roboter-Ballett. Ne? Also die Roboter, die dann...
Da ich fange jetzt nicht hier an zu tanzen, wir nehmen das ja zum Glück nur für Audio auf, von daher.
Aber immerhin, also ich habe hier auch noch so ein Video laufen.
Ja, ja, klar.
Gut, aber nochmal zurück zu dem wenn ich da was ändere, das ändere ich nicht mal eben so. Ne? Zum einen muss ich die ganze Straße ändern, das ist extrem kostenintensiv und dann je nach Fabrik, wie das Fabrikgebäude ist, kann ich das gar nicht. Also wir haben ja bestehende Fabriken und die haben ja so Stützpfeiler und da kann ich nicht einfach mal eben andere Maschinen reinstellen, weil der Raum einfach nicht da ist. Klar, wenn ich alles neu bauen würde, würde ich mir frei...
Dann würde es funktionieren, aber...
Aber es kommt auf jeden Fall mit extremen Kosten. Ne? Ist einer der Herausforderungen unterschiedliche Anforderungen an das Testmanagement. Das heißt... Im Softwarebereich, klar, habe ich auch Unit-Tests, System-Tests, also unterschiedliche Arten der Tests. Aber die Test-Art und Weise, ich könnte zum Beispiel Tester ausbilden, bei Alphabet nutzen und könnte bei Amazon den gleichen einsetzen dann wieder und mit ein bisschen Übergangszeit ist der voll im Thema wieder drin. Im Hardware-Bereich ist das was ganz anderes. Es gibt Automotives, habe ich gesehen, die haben das Greenfield entwickelt, so ein Testsystem.
Ja.
Glücklich, ne? Weil neu, übrigens da ist dann auch der Autopilot bei einem Konzern, bei einem Unternehmen rausgekommen, der ist nämlich aus diesem Testsystem eigentlich gekommen. Ja? Mhm. Und die lassen halt einmal das Auto wirklich voll simulieren. Aber bei anderen Unternehmen, die ich kenne, sind auf einmal 70, 80 Programme, die sozusagen abgespielt werden, die autark voneinander nachher end of line oder nach der Produktion oder dergleichen das testen. So, das heißt, das ist extrem komplex, bei uns dann auch historisch gewachsen. Und wenn ich da was, also wenn ich ändere, ist es ist sehr, sehr schwierig im Hardware-Bereich. Es hat auch dann teilweise Abnahmerelevanz. Ne? Also je nachdem, was ich beim Testen, muss ich dann die Authorities, also die TÜV und Co. nochmal drüber gucken lassen.
Ja.
Naja. Und ich habe halt, wenn ich was im Hardware-Bereich ändere, sehr, sehr starke Abhängigkeiten in sogenannten Sekundär-Design-Aktivitäten. Das heißt, wenn ich was ändere, dann muss ich wahrscheinlich 3-4 andere Dinge im Auto oder in dem Hardware-Bauteil, kann auch ein Flugzeug sein, auch mit ändern. Das geht im Software-Bereich, habe ich das gleiche Problem. Ich habe aber da die Möglichkeit, über APIs oder dergleichen das anders abzufangen. Ne? Im Hardware-Bereich, ich muss mir vorstellen, das kann auch ein Mensch gar nicht mehr durchschauen, wie die Abhängigkeiten da sind. Da gibt es komplexe Programme, die sagen, wenn ich Bauteil A ändere, dann habe ich 5, 6 andere Bauteile, die ich auch noch, wo ich Sekundärdesign-Aktivitäten durchführe, wo die ich anpassen muss und dergleichen.
Jetzt versteht vielleicht auch der ein oder andere, warum, wenn ich ein neues Auto kaufe und ich mir das konfiguriere, wenn ich auf einmal, wenn ich Funktion A haben möchte oder nicht mehr haben möchte, warum im Hintergrund auf einmal andere Funktionalitäten auf einmal auch mitkommen oder quasi weggehen, weil ich sie sozusagen nicht mehr gebrauchen kann. Das liegt nämlich unter anderem auch an solchen Hardware-Schnittstellen, würde ich behaupten.
Ja, auch. Sicher auch ein Teil von Zeug.
Natürlich, genau, da steckt noch mehr hinten dran. Aber, ja.
Genau, das eine impliziert, also wenn wir manchmal so Pakete zusammenstellen, ist ja so ein Hobby, was man manchmal hat, ein Wagen kommt raus, ich konfiguriere mir den mal, ne? Dann merkt man auf einmal, wie abhängig das Ganze ist. Also vielleicht habe ich nur das Hobby, ab und zu meinen Wagen zu konfigurieren.
Und ich habe es halt nicht, aber das schließt es ja nicht aus, dass es nicht andere haben, von daher.
Ja, also beim Grillen spricht man ja manchmal drüber. So, die Spezifikation von so Hardware-Teilen. Wenn ich mir eine DOD anschaue, was Abnahmekriterien sind im Softwarebereich und was Abnahmekriterien sind oder Spezifikationen im Hardwarebereich, das ist einfach schon mal ein Unterschied von der Größe. Und ich rede jetzt von Anzahl der Blätter. Also, da ist dann dieses, dass man sagen, naja.
Und kein Flyer, den du irgendwie mal mitgibst, so eine Art.
Genau, und dann zu sagen, naja, ich will das agil machen, ich schreibe das auf ein Post-it, weil wir Post-its ja so geil finden als Agile, das greift ein bisschen zu kurz. Ne? Und das merkst du, wenn du dann im Hardware-Bereich tatsächlich damit arbeitest. Von außen betrachtet kannst du immer sagen, oh, gelbe Post-its, blaue Post-its und dann passt das, aber das sind ja die Anforderungen. Und gerade auch, weil wir mit anderen Firmen zusammenarbeiten, sehr, sehr schwierig. Ne? Ja, und dann halt auch als letzter Punkt, den ich so mal zusammengetragen habe, was Hardware-Anforderungen und Agilität angeht, was die Herausforderungen sind, ist, wenn Aufgaben abgeschlossen sind, also ich muss ja teilweise nachweisen, dass ich bestimmte Tätigkeiten ausgeführt habe, ist das auch nicht so einfach. Wenn man in der Fabrik war, ich war in mehreren Fabriken schon, ich durfte auch ein oder zwei schon begleiten bei der Optimierung, Prozessoptimierung und dergleichen, wenig mit agil zu tun, aber dann halt Prozessoptimierung, sieht, dass das nicht mal eben so ein Jira-Ticket ist, was von links nach rechts geschoben wird und dann, yeah, ne, auf dem Kanban-Board, sondern es ist halt auch von der Dokumentation der Aufgaben etwas komplexer. Ne? Und das sind so, ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, 10 bis 12 Herausforderungen, die man sich einfach stellen muss, wo die Realität so ist. Deswegen ist dieser Pauschalreflex, ja, geht, Hardware, nicht einfach so einfach. Und das muss man sich, glaube ich, in der Praxis anschauen, diese 10 bis 12 Herausforderungen. Und das habe ich halt die paar Jahre gemacht. Und im nächsten Podcast können wir uns dann gerne mal anschauen, was da für Ideen rausgekommen sind. Wenigstens so ein paar Mal rausgegriffen. Kannst du ja mal.
Ich wollte gerade sagen, ich habe schon meine Favoriten, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Ich biete aber hiermit an, weil das Ganze ja auch bei LinkedIn live gestreamt wird oder sich anzuschauen ist. Ich glaube, wir schicken euch oder können ohne Probleme die 10 Lifehacks, also quasi als Überschriften, mal hier reinwerfen danach. Und wer schnell genug ist, bis zur nächsten Podcast-Folge das Ganze zu antworten, sagen, darüber würde ich gerne was hören. Ihr habt die Möglichkeit, quasi uns für die nächste Podcast-Folge so ein bisschen zu beeinflussen.
Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, ist, wenn ihr ein Event habt oder dergleichen, komme ich auch gerne vorbei und trage das nochmal in der gegebenen und gebürtigen Länge und Praxisbezug.
Genau, die Möglichkeit besteht auch und das werden wir auch nochmal am Montag dann, glaube ich, nochmal kundtun. Von daher schon mal vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich, dass wir uns Freitagmorgen und gleich wieder Montagmorgen auch wieder hören werden. Von daher wünsche ich dir schon mal in diesem Zug, das habe ich auch noch nie im Podcast gemacht, ein schönes Wochenende und bis Montag.
Danke dir. Die Woche endet
das doch und super.
Mit dir.
Ciao.
Bis dann.